my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lernen, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 9. April 2026 durch Konrad. Die Themen. Der Biber ist Mitarbeiter des Jahrhunderts, weil der Nager baut und renaturiert. Deshalb steht er unter strengstem Schutz und auf der Abschussliste in Baden-Württemberg. Immer wieder Stühlinger Kirchplatz, hinter der Kirche und hinter dem Bahnhof in Freiburg. Immer wieder dasselbe, man stellt Tiere unter Schutz und kaum sind die Tiere wieder da, werden sie wieder zum Abschuss freigegeben. Ich bin jetzt verbunden mit Alexandra Ickes vom NABU. Erstmal herzlich gegrüßt.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Tiere, die zum Abschuss freigegeben werden, sind die eine Seite, aber ihr vom NABU, ihr macht was ganz Besonderes. Ihr habt plötzlich einen Mitarbeiter des Jahrhunderts gekürt und dieser Mitarbeiter ist nichts anderes als ein kleiner bzw. ein durchaus großer Nager, sprich der Biber. Wie kommt der Biber zu dieser Ehre?
Ja, tatsächlich ist der Biber sogar das größte Nagetier bei uns in Europa und er hat seinen Namen auch zurecht und auch seine Würdigung von uns zurecht bekommen, denn tatsächlich ist der Biber ein sehr, sehr nützliches Tier und hilft uns Menschen und auch der Natur wirklich bei der Renaturierung, vor allem der Gewässer, und deswegen haben wir ihn zum Biber oder Mitarbeiter des Jahrhunderts gekürt, denn unsere Gewässer sind tatsächlich in einem nicht sehr guten Zustand. Wir haben wirklich ein Jahrhundert damit verbracht, die in einem sehr schlechten Zustand tatsächlich hinzubekommen. Und wir würden wahrscheinlich auch nochmal ein weiteres Jahrhundert brauchen, um wieder die Fehler gut zu machen und die Gewässer wieder zu renaturieren. Und der Biber macht es für uns einfach ganz kostenlos. Deswegen hat es sich den Titel wirklich verdient.
Auf der anderen Seite, ich habe es ja im Eingang gesagt, kaum sind sie da, die Tiere, beziehungsweise in diesem Fall der Biber, schon gibt es Ärger. Wo gibt es Ärger?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass es in den Medien manchmal so rüberkommt, als würde der Biber wirklich ein Problemtier sein. Dem ist aber wirklich nicht so. Es kann natürlich zu Konflikten kommen, aber in der großen Summe, das hat eine Umfrage ergeben, sind es etwa nur 8% der sogenannten Biberfälle, die wirklich ein Problem darstellen, wo man momentan noch keine Lösung gefunden hat und wahrscheinlich auch in Zukunft es nicht so leicht zu einer Lösung kommen wird. Aber in den allermeisten Fällen, wo Konflikte auftreten, kann man das mittlerweile eigentlich ganz gut in den Griff bekommen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der erste Ansprechpartner bei Konfliktfällen ist immer der ehrenamtliche Biberberater, der tut, was sein Name eben sagt. Er berät Menschen in Konfliktsituationen und versucht, eine gute Lösung für beide Seiten zu finden, also für das Tier, aber auch für uns Menschen. Und damit kann man die größten Konfliktfelder eigentlich schon sehr gut lösen.
Jetzt, wie kann es da zu Ärger kommen? Ich meine, der Biber hat scharfe, sehr scharfe Zähne. Damit werden Bäume gefällt, aber doch wohl keine Menschen angegriffen. Wo sind die Probleme beim Biber?
Genau, also der Biber ist wirklich sehr fleißig. Nicht jeder Biber nagt unbedingt jeden Baum an. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wo er zu Hause ist, wo sein Habitat ist. Er benutzt seine Zähne natürlich sehr gerne. Zum einen nutzt er einfach die Bäume oder auch ganz normal die Pflanzen, den Schilf und so weiter als Nahrung, aber zum anderen auch tatsächlich das Holz als Baumaterial. Er legt mich sehr gerne auch Dämme an, wenn der Wasserstand für ihn sozusagen zu niedrig ist, denn er hat den dringenden Wunsch, dass seine Burg oder sein Biberbau unter Wasser steht. Zumindest der Eingang muss auf jeden Fall unter Wasser sein, damit er einfach geschützt ist, damit andere Beutegreifer einfach nicht in sein Wohnzimmer eindringen können und da den Jungtieren gefährlich werden können. Deswegen versucht er eben, diese Dämme aufzubauen und dazu braucht er eben Bauholz, dass er sich dann eben aus dem Ufer nimmt. Es gibt auch noch einen anderen Fall, wenn er in seiner Umgebung zu wenig Nahrungsfläche hat, die er nicht sonderlich gut erreichen kann, dann versucht er auch durch Wasserwege tatsächlich sein Nahrungsgebiet zu erweitern, zu vergrößern. Denn an Land ist das Tier noch relativ plump unterwegs, nicht ganz so schnell. Und deswegen sucht er eigentlich immer die Nähe zum Wasser, nämlich unter Wasser. Da ist er wirklich sehr agil und kann sich dann auch vor Feinden relativ schnell zurückziehen. Und das sind so die zwei Fälle, wo der Biber dann auch Dämme baut. Das kann natürlich dazu führen, dass Flächen, die eben an die Gewässer angrenzen, vielleicht sogar zu nah an die Gewässer gebaut wurden, historisch gesehen schon, dass die dann eben Probleme bekommen, einfach weil die Flächen unter Wasser stehen oder zumindest teilweise unter Wasser stehen. Dann kann es natürlich dahingehend auch sein, dass der Biber sozusagen die falschen Bäume annagt und dann einfach Bäume annagt, die eben Streuobstwiesen darstellen oder vielleicht sogar sehr wertvolle Bäume, also so Habitatbäume, die vielleicht auch schon sehr alt sind und eigentlich auch eine gute ökologische Funktion haben. Aber auch für diese Fälle gibt es Lösungen. Bei Flächen, die unter Wasser stehen, kann man einfach hergehen und gucken, was möglich ist, ob man dann eben verschiedene Maßnahmen ergreift, am Damm zum Beispiel oder eben den Landwirt oder den Flächeneigentümer anbietet, die Fläche zu tauschen oder zu verkaufen. Es gibt auch verschiedene andere Möglichkeiten, eben aus Naturschutzgeldern dort für den Verlust sozusagen des Ertrages wieder entschädigt zu werden. Bei Bäumen oder Streuobstwiesen kann es vielleicht auch manchmal ganz nützlich sein, einzelne Bäume mit sogenannten Drahthosen zu sichern, damit einfach die Nagezähne nicht durchkommen. Oder manchmal hilft auch tatsächlich ein kleiner Elektrozaun, damit der Biber erst gar nicht in die Fläche reinläuft.
Jetzt haben wir in Baden-Württemberg offensichtlich immer mehr und mehr Biber. Das heißt, die Habitate werden knapp und entsprechend dürfte der Biber in Bereiche vordringen, die augenblicklich vom Menschen besetzt sind. Das heißt, wir haben Konfliktstoff. Wie viele Biber haben wir denn momentan?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach einzuschätzen, denn wir haben kein, kein systematisches Monitoring, wo man wirklich die Reviere systematisch und flächendeckend vor allem abgrenzt. Es gibt so Schätzungen, wo, also Hochrechnungen, so etwas über 11.500 Tiere, wahrscheinlich mehr. Aber klar ist, dass der Biber noch in der Ausbreitungsphase ist. Das bedeutet, der Höchststand ist auf jeden Fall noch nicht erreicht. In allen Gebieten wird es weiterhin noch Nachwuchs geben, bis eben alle Gebiete besetzt sind durch den Biber. Und der Biber ist durchaus in der Lage, seine Population mehr oder weniger selbst zu regulieren. Das bedeutet, sie sind sehr, sehr territorial. Ein fremder Biber, der dann in ein anderes Biberrevier eindringt, hat dann wirklich Probleme mit dem Hauseigentümer sozusagen. Die können sich nämlich durchaus auch zu Tode beißen oder eben an den schweren Bissverletzungen letztendlich verenden, wenn sie sich dann entzünden. Das heißt, eine menschliche Regulation ist nicht unbedingt notwendig und auch es gibt auch die Gesetzgebung nicht her, denn der Biber ist eine streng geschützte Tierart. Das heißt, man sollte und es macht auch keinen Sinn, in den Bestand einzugreifen. Das haben wir nämlich auch gesehen. Es gibt einige Fälle, gerade in Bayern, wo man da einfach schon weiter ist mit der Population, wo die Population wirklich sozusagen die Sättigung erreicht hat. Da gibt es auch Konfliktfelder und dort wird auch häufiger mal zur Flinte gegriffen. Aber wir sehen, dass das einfach keine mittel- oder langfristige Lösung darstellt, weil diese Fälle sind dann Dauerentnahmestellen. Das heißt, da muss der Jäger dauerhaft rausrücken und immer wieder neue Tiere schießen, weil einfach die nächsten Tiere schon wieder an der Haustür stehen und diese leer geschossenen Reviere ziemlich schnell wieder besetzen können. Deswegen setzen wir hier in Baden-Württemberg vor allem auf Präventionsmaßnahmen, die sich einfach auch wissenschaftlich erwiesen als bessere Lösung darstellen.
Mal ketzerisch gefragt, wäre nicht das gut, wenn man ab und zu einen Biber entnimmt? Ich habe es hier bei Ihnen gerade herausgehört, dass sie sich gegenseitig killen und dass vielleicht eine Entnahme unter Umständen die humanere Lösung wäre. Oder nochmals anders ausgedrückt, wir haben gerade die Fastenzeit, die ist ja gerade vorbei, aber der Biber galt ja traditionell auch als Fastengericht.
Das stimmt, also man hat den Biber als Fisch deklariert, weil er eben einfach einen Biberschwanz hat und so konnte man sozusagen Säugetiere auch während der Fastenzeit essen. Nichtsdestotrotz, das Biber ist eine streng geschützte Tierart. Man darf den Biber nicht bejagen, das ist auch gut so. Und es ist tatsächlich nicht sinnvoll, in die Population einzugreifen, weil es eben kein Ziel erfüllt. Biber werden heutzutage nicht gegessen. Ich glaube, es gibt auch keinen Absatzmarkt, wo man Biberfleisch wirklich verkaufen und verköstigen könnte. Von daher ist jeder geschossene Biber einfach ein Sondermüll. Und das würde auch gegen das Tierschutz einfach verstoßen, wenn wir sagen, wir bringen diese Tiere um, einfach nur des Tötens willen oder weil wir Freude an der Jagd haben. Das ist nicht zielführend. Diese Konflikte können eben nicht mit der Flinte gelöst werden. Daher ist es wirklich sinnvoll, dort auf präventive Maßnahmen zu setzen. Die Tiere untereinander, die können sich selbst regulieren. Das ist ein natürlicher Prozess. Sobald einfach mal diese Populationsspitze erreicht wurde, würde sich die Population dann wieder selbstständig regulieren und einpendeln können. Man bräuchte da keine Regulierung, zumal es tatsächlich auch da durchaus zu kommen kann, dass Biber auch von Autos zum Beispiel erfasst werden und auch dort sozusagen eine indirekte Regulation auch eintritt. Es ist nicht so, dass wir irgendwann mal Angst haben müssen, dass sich der Biber so sehr vermehrt wie Mäusen und Ratten. Das ist nicht der Fall.
Jetzt gibt es ja noch einige Habitate in Baden-Württemberg, wo Biber sich hin ausbreiten könnten. Was braucht denn überhaupt ein Biber? Wie viel Wasser muss er unter der Pfote haben?
Ah, ja, das ist eine schwierige Frage. Das kommt tatsächlich total auf das Gelände drauf an und wie die Umstände so sind. Also es ist schwierig, da immer eine pauschale Angabe zu machen. Da müsste man immer tatsächlich gucken, wo sein Revierzentrum ist, also seine Biberburg oder sein Biberbau, und da einfach schauen, wie hoch der Wasserstand dort ist und wie hoch der Wasserstand auch sein kann, wenn es zum Beispiel es Meerwasser gibt oder wenn es eben ein bisschen trocken fällt. Manchmal ist es auch so, dass nicht jede Maßnahme, die man dann einfach durchführt, zum Beispiel kann man versuchen, ein bisschen den Damm runterzunehmen und zu schauen, ob dadurch die überschwemmte Fläche sich wieder trockenlegen lässt oder ob der Biber dann auch diese Maßnahme annimmt. Es kann nicht durchaus sein, dass der Biber dann der Meinung ist, nee, er braucht tatsächlich einen höheren Damm und baut dann wieder auf. Das ist dann immer so ein bisschen so ein Testen, welche Maßnahme bei welchem Revier gut funktioniert. Manchmal dauert es so ein bisschen, bis man dann so eine gute Lösung für beide Seiten gefunden hat. Aber wenn die dann erstmal besteht, dann braucht es eigentlich nur noch ein regelmäßiges Monitoring. Das bedeutet, dass man dann einfach immer mal wieder rausfährt in die Fläche und schaut, ob sich da was geändert hat oder ob die Maßnahme weiterhin so gut funktioniert.
In Baden-Württemberg zumindest hat man keine Jagd, sondern ich nehme an, ein Entnahmegesetz in der Bearbeitung, und da geht es hin und her, sprich, Sie haben da Unterschriften gesammelt, dass die Politik entsprechend beeinflusst werden kann. Wie steht es denn da drum?
Genau, ganz, ganz böse hat es uns erwischt, als dieses Jahr die Biberverordnung neu in Baden-Württemberg eingeführt wurde. Die Biberverordnung konzentriert sich tatsächlich auf den Abschuss der Tiere und eben nicht mehr so wie bisher auf die Prävention. Und das haben wir sehr stark kritisiert. Wir haben eine ausführliche Stellungnahme geschrieben, die wurde leider nicht gehört und das Gesetz ist leider so schlecht, wie es eben damals schon im Entwurf stand, rausgegeben worden. Daraufhin haben wir sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen, auch von unseren ehrenamtlichen Biberberatern, die wirklich sehr empört waren. Und wir haben einfach gesehen, dass einige einfach wirklich ihren Job aufgegeben haben und das Handtuch geworfen haben, weil sie sich wirklich die letzten Jahre und Jahrzehnte sehr, sehr engagiert haben, damit man eben gutes Zusammenleben hat auf der Fläche. Und dann kam die Biberverordnung, die dann eben hauptsächlich auf diesen Abschuss setzt. Und so ist es sehr, sehr schwierig, wirklich gute Lösungen eben nochmal zu finden. Und deswegen haben wir das stark kritisiert. Wir haben auch gesehen, dass die Biberverordnung auch jetzt schon im Neckar-Odenwald-Kreis angewendet worden hätte sein sollen. Die wurde dort ausgerufen. Es gab eine Allgemeinverfügung, die für den ganzen Landkreis galt. Wir haben daraufhin Widerspruch eingelegt und seitdem ruht es ein bisschen. Wir sind aber trotzdem weiterhin juristisch an diesen Fällen dran, denn für uns ist es klar, dass der Biber wirklich ein sehr nützliches Tier ist und dass man Konflikte eben auch mit milderen Mitteln lösen kann. Und so steht es tatsächlich auch in der Gesetzgebung drin. Es ist ein streng geschütztes Tier. Man muss zunächst erstmal alle milderen Mittel ausschöpfen und erst dann darf man im Einzelfall eben eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung stellen, wo dann auch ein einzelnes Tier erschossen werden könnte. Aber diese Einzelfallprüfung, die haben wir jetzt durch diese Biberverordnung nicht mehr. Man kann jetzt pauschal durch Allgemeinverfügungen sozusagen mehr oder weniger den Biber zum Abschuss freistellen lassen. Und das sehen wir sehr, sehr kritisch, weil einfach die Verantwortung da runtergedrückt wurde von der höheren Naturschutzbehörde auf die untere. Und die untere Naturschutzbehörde kann das jetzt tatsächlich an Privatpersonen weitergeben. Und das sehen wir sehr, sehr kritisch. Zum einen, weil es eben fachlich nicht begründet ist und zum anderen juristisch wirklich sehr umstritten ist. Man geht da wirklich Gefahr, Straftaten zu begehen, wenn man jetzt denkt, man kann einfach hier den Biber unproblematisch und unbürokratisch schießen lassen.
Da sehe ich ein Problem. Das heißt, das Problem, dass auf der einen Seite wir eine streng geschützte Art haben, Gesetz, und auf der anderen Seite darf man abschießen. Das heißt, es beißt sich ja und das werden Sie mir sicherlich bestätigen. Aber wie soll man so ein Problem lösen?
Genau, also es hat sich eben bewahrheitet, dass diese Biberabschüsse eben nicht zielführend sind. Das sehen wir aus Bayern, das sehen wir auch aus anderen Regionen. Wir sehen aber auch gleichzeitig, dass Konfliktfälle durch mildere Mittel, das ist das bewährte Bibermanagement, wie wir sie bisher auch angesetzt und gemanagt haben, sehr, sehr hilfreich ist. Wir hatten vor der Biberverordnung tatsächlich nur 4 Abschüsse in ganz Baden-Württemberg. Das zeigt, wie wenig tatsächlich es notwendig ist, überhaupt in den Biber einzugreifen, in den Bestand einzugreifen und dort eben den Abschuss zu fordern. In allen anderen Fällen konnte man bisher gute Lösungen finden oder ist noch dabei, Lösungen zu finden, die eben auch für beide Seiten tragbar sind. Natürlich kann es dazu kommen, dass hin und wieder Konflikte neu entstehen oder Konflikte, die eigentlich schon sozusagen befriedet waren, wieder neu entfachen, weil sich dort einfach in dem Habitat was geändert hat. Nichtsdestotrotz sehen wir, dass es einfach wirklich sehr, sehr wertvoll ist, zuerst in die Beratung zu gehen, sich zu überlegen, wie man diese Konflikte wirklich mittel- und vor allem langfristig gut lösen kann. Und ich sehe den Biber tatsächlich gar nicht so als Problemtierart an, sondern ich sehe da eigentlich viel mehr das Problem der Planung dahinter. Denn wir waren es, die schließlich die Gewässer in so ein schmales Korsett gezwängt haben. Und wir waren es schließlich, die dann auch noch viel zu nah mit der Bewirtschaftung oder mit der Infrastruktur an die Gewässer herangerückt sind. Und es wird uns auch ohne den Biber mehr oder weniger auf die Füße fallen, wenn ich jetzt auch an die Folgen des Klimawandels denke, was zum Beispiel auch den Hochwasserschutz angeht. Von daher müssen wir uns zwangsläufig wirklich ernsthafte Gedanken machen, wie wir zukünftig mit unseren Gewässern umgehen wollen und können. Und da ist es natürlich sinnvoll, langfristig zu denken und auch langfristig in die Planung zu gehen und den Gewässern eben mehr Raum zu ermöglichen, damit eben auch mehr Hochwasserschutz eingesetzt werden kann, letztendlich einfach für den Schutz der Bevölkerung. Und daher ist es schon sinnvoll, sich da jetzt auch nochmal intensiver auch mit dem Thema Biber auseinanderzusetzen. Denn es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass der Biber tatsächlich Hochwasserspitzen kappen kann. Und wenn wir schon so einen Helfer sozusagen zur Hand haben, dann sollten wir ihn auch wirklich einsetzen.
Und genau deshalb ist der Biber der Mitarbeiter des Jahrhunderts. Ich danke an dieser Stelle Alexandra Ickes für diese Ausführungen. Alexandra Ickes vom NABU Baden-Württemberg. Merci.
Vielen Dank.
Immer wieder berichtet Radio Dreieckland über den Stühlinger Kirchplatz. Zuletzt wurde über die feierliche Eröffnung des Kulturkiosks am 19. März berichtet. Der Kulturkiosk ist Teil des soziokulturellen und integrativen Gesamtkonzepts Stühlinger Kirchplatz, das der Gemeinderat verabschiedet hat, um den Platz weiter zu beleben und so eventuell auch den relativ offensichtlichen Drogenhandel etwas zurückzudrängen. Der Platz, der tagsüber von zahlreichen Menschen, auch vielen Familien, rege genutzt wird, bekommt regelmäßig Besuch von einem großen Polizeiaufgebot, das Razzien durchführt, die vor allem People of Color treffen. Ein bisschen vor der Eröffnung des Kulturkiosks hatte die Badische Zeitung mal wieder auf ihre Weise Stimmung erzeugt. Diesmal veröffentlichte sie die Podcast-Serie mit dem reißerischen Titel Platzangst. Der Freiburger Reporter Joshua Kocher und Yannick Jürgens. Dieser Podcast hat sich der freie Journalist Pierre Heinold angehört, der kürzlich nach Freiburg in die Stadt seiner Jugend zurückgekehrt ist. Radio Dreieckland hat mit ihm gesprochen.
Drogen, Überfälle, Belästigung und ein fehlendes Sicherheitsgefühl. Der Stüdinger Kirchplatz in Freiburg gilt seit Jahren als Kriminalitätsschwerpunkt und ist wohl der berüchtigste Ort der Stadt. So beginnt die Beschreibung des BZ-Podcasts unter dem Titel Platzangst. Was macht das mit dir? Was sagst du zu dieser Aufmachung?
Ja, wie du schon sagst, es ist eine sensationslüsterne, reißerische Aufmachung. Und es ist gleichzeitig natürlich auch so ein gewisses Gepose, ne, von Seiten der beiden Journalisten Kocher und Jürgens, die den Podcast gemacht haben. Denn dadurch, dass sie sozusagen diesen Ort, an dem sie sich bewegen, sie haben ja auch ganz in der Nähe ihr Büro, als so ja gefährlich und gruselig darstellen, erscheinen sie selbst ja als die unerschrockenen, hartgesottenen Investigativjournalisten. Und schon allein diese Selbstdarstellung, dieses, wie ich sagen würde, dieses Gepose, macht natürlich diesen ganzen Podcast schon mal von vornherein sehr unangenehm.
Wie leiten denn die beiden ihren Podcast ein?
Ja gut, es geht los damit, also mit in der Folge 1, mit einem Überfall. Aber bevor sie darauf kommen, bevor sie also einen Überfall, wie man sagen muss, konstruieren, machen sie erstmal oder entwerfen sie ein Bild von Freiburg, das so wie so wirkt wie so ein Abziehbild der Tourismusreklame. Als es noch den Oberbürgermeister Böhme gab, den ich in meiner Jugend, bei dem ich das Pech hatte, ihn in meiner Jugend erleben zu müssen in Freiburg. Als es den noch gab, da warb Freiburg mit dem Slogan Freiburg hat, was alle suchen. Und das, weckt ja so den Eindruck, Freiburg sei ein Sehnsuchtsort, an dem die Welt noch in Ordnung ist. Und das erweckt so den Eindruck einer lokalen Idylle, ne? Also den, wie man ja sagen muss, wirklich realitätsfernen Eindruck einer lokalen Idylle in Anbetracht von Krieg und multiplen Krisen, Klimakatastrophe und Ähnlichem. Und in diese Idylle so stellen die beiden Podcast-Macher das dar, brechen jetzt also Leute ein. Ne? Und das sind passenderweise auch Ausländer, die in diese Idylle einbrechen. Und die bringen nun die Kriminalität nach Freiburg und insbesondere auf den Stühlinger Kirchplatz. Was von vornherein also den Eindruck erweckt, wenn man die los würde, dann wäre auch in Freiburg die Welt wieder in Ordnung.
Obwohl die beiden Podcaster ja jetzt das, glaube ich, selber auch in einer Folge ein bisschen thematisieren, dass der Stüdinger Kirchplatz schon jahrzehntelang praktisch ein Ort war, wo Menschen sich Drogen gekauft haben. Also es ist jetzt kein Phänomen, was jetzt mit irgendwie der Ankunft von mehr Geflüchteten plötzlich neu nach Freiburg gekommen ist.
Nein. Also ich kenne den Stüdinger Kirchplatz ja auch schon, seit ich sozusagen denken kann. Mein Vater hat seinen Lebtag bei der Bahn gearbeitet und ich habe ihn in meiner Jugend oft vom Bahnhof abgeholt und bin dann mit ihm auch immer am Stüdinger Kirchplatz lang gegangen oder über den Stüdinger Kirchplatz gegangen. Und es gab da immer eine Szene von, ich würde sagen, gesellschaftlichen Dropouts, Leuten, die eben in dieser Gesellschaft nicht wohl gelitten waren, die obdachlos waren, die ein Alkoholproblem hatten und die haben sich schon immer dort getroffen und seltsamerweise kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass das dann solche Reaktionen hervorgerufen hat, wie es jetzt der Fall ist, wo es sich halt eben nicht um Einheimische handelt, sondern um Ausländer.
Jetzt, was man natürlich nicht völlig von der Hand weisen kann, ist, dass in den letzten Jahren da immer wieder doch auch wirklich gravierendere, auch körperliche Übergriffe stattgefunden haben. Mein Eindruck nach spielen die sich trotz alledem überwiegend im sogenannten Milieu ab. Es sind überwiegend, sage ich mal, Verteilungskämpfe, die dort stattfinden. Aber nicht nur. Jetzt trägt der erste Podcast, du hast es gesagt und du hast auch schon von konstruiert gesprochen, den Titel Der Überfall, trägt die Podcast-Folge denn zu Recht diesen Titel? Wird dort ein Überfall beschrieben?
Und das ist eben, das war eben das, was mich sofort wirklich aufs Äußerste erbost hat, ja, dass es sich eben nicht um einen Überfall handelt. Ja, wenn man das Wort Überfall hört, dann denkt man daran, dass Menschen mit Waffengewalt in der Regel bedroht werden, nach dem Motto, ne, Hände hoch, dies ist ein Überfall. Menschen mit Waffengewalt bedroht werden, damit man ihnen irgendetwas wegnehmen kann, sei es Wertgegenstände, sei es Geld, wie auch immer. Was sich dort abgespielt hat, ist aber genau das nicht gewesen, sondern es wird sehr ausführlich beschrieben, und zwar aus der Sicht der Betroffenen, also derjenigen, die dort mit diesem vermeintlichen Überfall konfrontiert waren. Was sich abspielte, war, dass eine Gruppe von drei jungen Männern in ein Tattoo-Studio am Schlünger Kirchplatz gekommen ist. Einer von diesen dreien, dann die beiden Frauen, die dort gearbeitet haben, in ein Gespräch verwickelt hat über ein altes Tattoo von sich, das er ihnen gezeigt hat, eben wissen wollte, ob man das sozusagen verändern kann, ob man das wieder sozusagen aufhübschen kann, ja. Und während er und sein Kollege mit den beiden Frauen sprachen, schlich sich der Dritte sozusagen in den Personalbereich des Tattoo-Studios und klaute dort die Taschen der beiden Mitarbeiterinnen, in denen sich zu diesem Zeitpunkt ein hoher Geldbetrag, höchstwahrscheinlich entweder die Tageseinnahmen oder auch die Wocheneinnahmen, jedenfalls ein höherer Geldbetrag befand. Es handelt sich also mitnichten um einen Überfall, sondern um einen Trickdiebstahl. Man lenkt Leute ab und in dem Moment, wo die abgelenkt sind, beklaut man sie.
Und das Ganze ist natürlich für die Betroffene, gerade in wirtschaftlicher Hinsicht, war das garantiert fatal. Sie hat danach auch die Leute noch mehrmals gesehen, die wohl an dem oder Einzelne, die an diesem Diebstahl beteiligt waren. Sie hat aber sogar die Tasche zurückbekommen, nur eben mit dem Inhalt, aber natürlich ohne das Geld, wie zu erwarten war. Das Ganze kann natürlich trotzdem, wenn man diese Menschen dann sieht, auch im Anschluss sollte wohl die Frau dazu gebracht werden, die Anzeige, die sie gestellt hat, zurückzuziehen, dass das in ihr Angst auslöst, auch ein gewisses Bedrohungsszenario, das ist, denke ich, klar. Allerdings, wie du gesagt hast, ist auch die Schilderung der Frau das eine und dann ist es ja schon ein bisschen das andere, was daraus die Podcaster machen und das, obwohl sie in dem Podcast zum Beispiel sagen, wir wollen die Fakten hinter den Gefühlen finden. Das fand ich irgendwie ganz anschaulich und passt nicht ganz zu dem, wie sie es dann gestalten, eben von Überfall zu sprechen, obwohl es sich erst einmal um einen Diebstahl handelte und ein Überfall ja doch noch einmal noch durchaus gravierender ist.
Wer den Schlünger Kirchplatz besuchen möchte, Dieser liegt in Freiburg gleich auf der anderen Seite des Bahnhofs. Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 9. April 2026 durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung für alle, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.